Radio.
Luxor. Bam.
Ra. Let's turn it up.
Scoop. 3, 2, 1. Let's go.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Theresa, Julia und Laura der Klasse 9a und B aus der TSG Galileo-Schule und wir wollen heute über die Schule und das Aufwachsen in den 90er Jahren, insbesondere über den nationalsozialistischen Untergrund sprechen. Wir haben uns in den letzten Tagen in Form einer Projektwoche mit dem Thema NSU, 90er Jahre und Rechtsextremismus beschäftigt. Dabei haben wir über die Opfer des NSUs gesprochen und über die Opfer von rechter Gewalt. Außerdem haben wir den Film Die Täter, der zu Großteil in Jena gedreht wurde, geschaut. Unser Schwerpunktthema als Kleingruppe in der Projektwoche ist Schule und Aufwachsen in den 90er Jahren. Und dazu haben wir auch ein Interview mit einer Lehrerin aufgenommen.
Warum genau dieses Thema? Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir es interessant finden, wie es in der Schule früher und wie das Aufwachsen von Jugendlichen war. Da es spannend ist, von unserer Lehrerin zu erfahren, wie sie die Zeit erlebt hat. Außerdem ist es aufregend für uns, weil das Ganze in Jena passiert ist. Jetzt kommen wir zu den allgemeinen Fakten. Das Kerntrio des nationalsozialistischen Untergrunds bestand aus Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Die drei kamen aus Lobeda und Winsala und hielten sich viel in Winsala und im Winzerclub auf. Gemeinsam mit ihrer rechtsextremen Gruppe hat man sie durch Gewalt, Demos, Sprühaktionen und ihren bestimmten Outfits erkannt. Dabei haben sie sich im Laufe der Jahre weiter radikalisiert, sind extremer und gewaltvoller geworden. Außerdem haben sie mit der Zeit schlimmere Taten begangen und geplant. Das führte dazu, dass sie im Januar 1998 untertauchen mussten. Nachdem sie untergetaucht sind, begannen sie mehrere Banküberfälle, Sprengstoff, Anschläge und mindestens 10 Morde. Das erste Mordopfer war Enver Şimşek. Nach ihm wurde in Gedenken der Enver Şimşek-Platz in Jena-Winsala benannt.
Über das Aufwachsen in den 90er Jahren und die Schule haben wir mit unserer Lehrerin Frau Löber ein Interview geführt, aus dem ihr jetzt ein paar Ausschnitte hört. Also, wir würden Sie erstmal bitten, sich kurz vorzustellen.
Mein Name ist Katrin Löber. Ich bin seit 1989 Lehrerin hier in Jena. Ich habe 1989 an der Rosa-Luxemburg-Schule angefangen. Die ist in Lobeda Ost. Das ist die heutige Lobdeburg-Schule. An der Schule habe ich bis 1996 gearbeitet und seit 1996 Herbst bin ich hier zunächst an der Hölderlin-Schule. Heute heißt sie TGS Galileo.
Unsere erste Frage wäre, an was erinnern Sie sich aus dieser Zeit?
Also 1990 bin ich ja eine sehr junge Lehrerin gewesen. Ne? Ich war 25 Jahre alt, habe quasi wie so ein Absolvent an der Schule begonnen mit meinen Fächern Geografie und Russisch. Relativ schnell musste ich dann noch Geschichte dazu unterrichten, weil die Situation an der Schule dann damals so gewesen ist. Es gab damals, so wie es auch in den vergangenen Jahren hier gegeben hat, Schulzusammenlegungen. Das heißt also die Döberrainer Schule, das ist auch eine Schule in Lobeda Ost, die ist also mit der dann entstandenen Lobdeburg-Schule zusammengelegt worden. Und aus dieser Zeit kann ich mich eigentlich auch entsinnen, dass die Schülerschaft eine andere wurde.
Unsere nächste Frage wäre, waren früher Jugendgruppen an der Schule und wie waren die?
Also Jugendgruppen an sich so gab es an der Schule nicht. Das ist so wie heute, dass sich also da Freunde gefunden haben, dass die da unterwegs gewesen sind und dass die zum Teil dann auch ihre Freizeit verbracht haben, was man ja aber als Lehrer gar nicht immer so mitbekommt, was machen hier Jugendliche in ihrer Freizeit.
Gab es Probleme zwischen bestimmten Schülern, die irgendwie unterschiedliche Meinungen hatten?
Ja, das habe ich also vorhin gemeint oder hätte ich ausführen wollen mit, als die Schulzusammenlegung gewesen ist. Es ist immer so, wenn Schüler aus unterschiedlichen Schulen zusammenkommen oder auch neue Schüler bei euch heute in eine Klasse, dann merkt ihr das auch. Man muss erstmal so seine Rolle, seine Stellung finden. Und das ist auch bei den Schülern so gewesen. Man konnte also beobachten, dass hier verstärkt, ich will nicht sagen Mobbing aufgetreten ist, aber dass man sich gegenseitig doof machen wollte und ihr seid von der Schule, ihr seid von der Schule, in dem Sinne, dass hier also dann schon so eine gewisse Rivalität da entstanden ist.
Waren Nazis damals an der Schule?
Also man hat ja die Schüler, die zur Skinhead-Bewegung eigentlich gehört haben, ja schon erkannt, dass sie also sehr kurze Haare hatten. Die sind auch mit Springerstiefeln rumgelaufen und zum Teil gab es da auch unterschiedliche Farben, was die Schnürsenkel anging oder wie die geschnürt gewesen sind, ob sie also auch gewaltbereit sind oder eher nur so eine Art Mitläufer an sich. Und das empfand ich damals eigentlich einfacher zu erkennen als heute. Heute laufen viele so rum, normal angezogen, aber man kann halt nicht in die Köpfe reinschauen und dann sehen, was geht da drin vor, welche Gesinnung herrscht hier vor. Ja, das muss ich sagen, es war eigentlich so einfacher.
Okay.
Und ja, die gab es zur damaligen Zeit, also so vereinzelt, sage ich jetzt mal, in den größeren Klassen, so was 9., 10. Klasse angeht, hat man in den Klassen schon ein, zwei Sitz gehabt.
Wie haben die sich verhalten?
Wenn ich so ein, zwei habe, in der Klasse im Unterricht zu sitzen und die wollen eigentlich immer die ganze Aufmerksamkeit vom Lehrer haben und die anderen Schüler, die dann da sitzen und eigentlich Unterricht machen wollten, die etwas lernen wollten, die für ihre Prüfungen in dem Sinne hier da arbeiten wollten, dass das eher die dann gestört hat. Und das ist ja heute genauso.
Wie haben Sie das damals wahrgenommen?
Na, wie habe ich das wahrgenommen? Indem eben der Unterricht zum Beispiel gestört wurde. Wer den Unterricht nicht gestört hat, was mir nicht aufgefallen ist, zum Beispiel Uwe Böhnhardt, den habe ich auch unterrichtet in Geografie, der war ein sehr ruhiger Schüler. Der ist nicht derjenige gewesen, der jetzt hier im Unterricht da aufgefallen ist, auch überhaupt in der Schule nicht, das muss ich sagen.
Wie fanden Sie diese Zeit?
Also diese Zeit empfand ich als eine sehr aufregende Zeit. Jetzt mal abgesehen, dass man ja vom NSU zur damaligen Zeit überhaupt noch keine Ahnung hatte. Es ist kurz nach der Wende gewesen. Ich habe als Lehrer angefangen. Ich habe eine junge Familie gehabt in dem Sinne. Es ist Schulumbrüche gewesen. Das heißt, die Schüler haben mit der Wende in der DDR ja bestimmte Werte in ihren Familien und auch in der Schule kennengelernt. Jetzt kam die Wende und diese Werte waren zum Teil plötzlich nichts mehr wert. Viele Eltern sind arbeitslos geworden. Ja, man hat also jetzt den goldenen Westen gehabt, aber es ging einem schlechter als vorher. Und da ist dann auch so eine Unsicherheit da gewesen. Auch mit der ganzen Schulumbildung hier in Jena, es gab keine polytechnischen Oberschulen mehr, sondern jetzt wurde ja nach dem Lehrplan der Bundesrepublik Deutschland unterrichtet. Und damit hatten wir jetzt auch andere Schulen. Ja? Wir hatten dann plötzlich Realschulen, Hauptschulen, beziehungsweise in Thüringen haben wir ja relativ schnell begonnen, dass wir hier die Regelschule haben, dass man also diese Abschlüsse an einer Schule dann auch machen kann. Und auch da sind, was die Stellen anging für die Lehrer, man wusste ja nicht, nach den Ferien arbeite ich jetzt noch an der Schule, wo ich gerade war, oder bin ich an einer anderen Schule. Das heißt also auch, die Lehrer sind hier rumgeschickt worden in Jena an verschiedene Schulen. Also das ist auch keine gute Situation gewesen, so dass etwas gut wachsen konnte. Ja, dass also so eine Lehrerschaft, eine Schülerschaft gut an sich wachsen konnte und auch, dass die Lehrer-Schüler-Beziehungen gut miteinander gedeihen konnten.
War jemand von der NSU damals an der Schule?
Also wie gesagt, NSU, von diesem Trio kenne ich persönlich nur den Uwe Böhnhardt. Und der ist nicht aufgefallen. Also da habe ich dann auch, als das Trio aufgeflogen ist, im Grunde genommen erst mal schon nachgedacht. Der Name kam mir sehr bekannt vor. Und dass ich dann also quasi so in meinem Lehrerkalendern, die ich zu Hause hatte, da schon mal dann noch recherchiert habe, ja, den hatte ich. Der Uwe Mundlos, der ist ja hier am Gymnasium gewesen und die Beate Zschäpe, die war an der Goethe-Schule. Das ist also hier die Ausweichschule, die wir da haben. Und mit dieser Schule sind wir ja quasi zusammengelegt worden. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch durch einen aufmerksamen Schüler, der im Unterricht gearbeitet hat mit Atlanten, also ich habe einen Atlas von der Beate Zschäpe, den die als Schülerin ausgeliehen hatte von der Schule, den habe ich drüben in der Schule zu liegen. Ja, also ich kannte persönlich nur den Uwe Böhnhardt.
Okay.
Und, das sage ich noch dazu, den Ralf Wohlleben, der als Unterstützer des NSU hier aufgetreten ist, der zum Beispiel auch die Waffen besorgt haben soll, der war auch an der Lobdeburg-Schule damals. Genau.
Gab es damals SchülerInnen mit Migrationshintergrund?
Also Anfang der 90er kaum. Also das muss ich eigentlich sagen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendwelche Schüler groß mit Migrationshintergrund an der Schule gewesen ist. Ja, wir hatten in der DDR, sage ich jetzt mal, Kinder aus Vietnam, die sind hier da gewesen, dass also hier die Eltern als Gastarbeiter hier auch gearbeitet haben und die Kinder hier in der Schule waren. Aber ansonsten gab es kurz nach der Wende, so in den 90er Jahren, eigentlich kaum Schüler mit Migrationshintergrund.
Gab es damals soziale Unterstützung an den Schulen?
Ja, also wir hatten ja auch in dem Sinne Schulclubs und wir hatten auch an der Lobdeburg-Schule haben wir zum Beispiel in Teams gearbeitet, wo hier quasi die Schüler auch immer die gleichen Lehrer hatten und auch hier gab es dann Unterstützung durch Schulsozialarbeiter in dem Sinne, die ja relativ zeitig hier in Jena auch schon etabliert wurden und die da mitgearbeitet haben, ja.
Was war das Schlimmste für Sie aus dieser Zeit?
Ja, über die Frage habe ich nachgedacht, aber mir ist nicht wirklich ein brutales, gewalttätiges oder sonstiges Erlebnis eingefallen. Ich finde, dass die Schüler und Schülerinnen und überhaupt so die Jugendlichen in der Gesellschaft auch in ihrer Freizeit anders miteinander umgegangen sind, als das heute ist, auch wenn es den NSU gegeben hatte. Heute empfinde ich die Schüler auf dem Schulhof so, dass also immer alles gleich mit verbaler Gewalt ausgetragen werden muss oder zum Teil auch richtig gewalttätig, dass also geschubst werden muss und dann stellt man sich immer hin, es ist doch nur Spaß, aber es muss immer so lange gehen, bis einer heult. Und das empfinde ich als ganz, das empfinde ich heute viel, viel schlimmer, als die Situation früher so gewesen ist.
Wie war der Umgang zwischen Schülern und Lehrern?
Also ich sag jetzt mal, der Umgang zwischen Schülern und Lehrern, das merkt man ja auch dann oftmals im Nachhinein, wenn man die Schüler bei Klassentreffen dann wieder trifft und vielleicht dann auch mal so ein bisschen hört, wie Schüler das Ganze so wahrgenommen haben. Aber prinzipiell würde ich sagen, es war ein sehr gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis zur damaligen Zeit. Wir sind alle Menschen, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich. Gott sei Dank sind wir nicht alle in einer Suppe. Und so, dass also auch hier, ja, der eine hat den Spleen, der andere hat den anderen Vogel, so dass man da miteinander auch lernen musste, umzugehen. Aber prinzipiell war es so, dass man sich auf die Schüler verlassen konnte, zum größten Teil, dass die Schüler sehr eigenständig auch gewesen sind, dass sie also Dinge selbst organisiert haben. Am Nachmittag etwas, was heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr funktioniert. Also viele Schüler sind ja heute froh, wenn sie die Schule verlassen können. Ja, nun muss ich auch sagen, die Galileo-Schule ist eine Ganztagsschule. Man hat auch einen ganz langen Tag und geht nicht schon Mittag nach Hause. Sonst wäre das vielleicht auch eine andere Möglichkeit hier, um so eine gewisse Gruppendynamik, um so ein soziales Gefüge hier nachher zu bekommen. Aber auch heute ist ja Lehrer-Schüler-Verhältnis bei vielen sehr gut. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, das hat sich grundlegend geändert. Ja, also Schüler gehen auf Lehrer zu, suchen Hilfe und wollen lernen. Und auch die Lehrer sind immer mehr Partner beim Lernen und nicht derjenige, der vorne steht und moderiert oder einhämmert mit dem Nürnberger Trichter, dass das Wissen in den Kopf reingeht. Genau.
Was hat sich von früher auf heute verändert?
Naja, habe ich ja jetzt so ein bisschen schon gesagt, ne? Dass also das Zusammenleben friedlicher gewesen ist, ja, dass man auch ein bisschen tiefgründiger im Grunde genommen Freundschaften gepflegt hat, so empfinde ich das. Und dass das heute so ein bisschen nach dem Gusto, ah, da habe ich da jemanden kennengelernt und da ist der andere jetzt wie so eine heiße Tomate oder Kartoffel fallen gelassen worden in dem Sinne. Und was sich unwahrscheinlich verändert hat, finde ich, ist quasi durch diese ganze Informationsgesellschaft, wie sich das geändert hat, mit den Möglichkeiten über die sozialen Medien, die heute die Jugendlichen haben, dass das unsere Gesellschaft sehr verändert. Sehr, sehr. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Positiven oder zum Negativen, aber so aus meiner Lehrersicht sage ich manchmal, es ist vielleicht auch etwas negativ. Auf der anderen Seite sage ich, die Möglichkeiten, die ihr Schüler heute habt, euch gewisse Dinge, Informationen heranzuschaffen, zu recherchieren, in dem Sinne habt ihr es bedeutend leichter als wir damals.
Gut, dann vielen Dank nochmal, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben.
Wir hätten Frau Löber noch viel mehr fragen können, aber vielleicht haben wir in Zukunft nochmal die Gelegenheit dazu. Jetzt kommen wir zu unserem Fazit.
Zusammenfassend würden wir sagen, dass es uns emotional berührt hat durch die Gewalt, den Extremismus und die anderen Aktionen, aber das Thema mit dem NSU und die 90er Jahre sehr interessant sind und wir durch das Interview auch einiges über die Schulzeit rausgefunden haben. Die Projektwoche war sehr abwechslungsreich, wir haben viel gelernt und erfahren, wir haben neue Orte kennengelernt, wie die junge Gemeinde, das Kino am Markt und das Radio OKJ und wir haben gelernt, wie man einen Podcast erstellt.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Ahmed und Ahmad. Unser Thema ist die Jugend in den 90er und der NSU, nationalsozialistischer Untergrund.
Zum NSU gehörten Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Scheppe. Die drei lebten in Jena und waren oft im Jugendclub, Winzerclub, unterwegs. Heute gibt es das Hugo. Wie findest du das, was die drei gemacht haben?
Ich finde das schlimm, was sie gemacht haben. Und es war auch krass, dass sie halt in Gruppen gelaufen sind und andere gestört haben. Wie findest du das?
Ich finde das auch sehr schlimm.
In dem Film Die Täter über den NSU sieht man, wie die drei hier in Jena lebten, wie sie sich radikalisierten, also immer gewalttätiger wurden. Was war interessant an dem Film, Ahmad?
Interessant war, dass sie selber Bomben hergestellt haben. Was war für dich interessant?
Ja, eigentlich auch das Gleiche, dass sie Bomben gebaut haben. In Winsele gab es in den 90ern noch einen anderen Jugendclub, das Trend.
Dort legte Gunnar Paschmann als DJ auf. Den haben wir als Interviewgast eingeladen. Stellen Sie sich mal bitte vor.
Hallo, mein Name ist Gunnar und ich arbeite bei Jena Wohnen und bin in Jena geboren. Und habe fast mein ganzes Arbeitsleben auch in Jena verbracht.
Ich bin Ahmed, also ich lebe hier in Jena. Ich gehe in der 9. Klasse in der Galileo-Schule.
Und ich bin Ahmed, ich lebe in Lübeck Ost und ich gehe auch in der 9. Klasse.
Also die erste Frage ist es, wie lange haben Sie in Jena gelebt?
Kann ich ziemlich genau sagen, ich bin 53 Jahre alt und in Jena geboren. Also selbst als ich außerhalb von Jena gearbeitet habe, habe ich immer in Jena gelebt, also 53 Jahre.
In welchem Stadtteil sind Sie aufgewachsen?
Also groß geworden bin ich in Neu-Lobeda und dann hatte ich irgendwann eine Simson mit 16, das ist wichtig gewesen, weil dann konnte man sozusagen schneller den eigenen Stadtteil verlassen und dann war ich viel in Winsala und hier unten in der Ringwiese.
Wo sind Sie in der Schule gegangen?
In die Schule gegangen bin ich in Neu-Lobeda vor allen Dingen und Abitur habe ich aber in Weimar gemacht. Die hießen ja damals noch anders, die Schulen. Ich bin in drei Schulen gewesen, weil meine Eltern nochmal umgezogen sind. Die erste hieß Emil Wölk, das ist in Lobeda West. Die zweite hieß, ich glaube, Grotewohl, die war in Lobeda Ost schon. Da war ich nur ein Jahr in der 4. Klasse, war aber ein tolles Jahr. Und dann musste ich leider nochmal wechseln und dann bin ich auf die Ernst-Thälmann-Schule gegangen und die ist in Neu-Lobeda Ost, ganz hinten fast schon Richtung Elmnitz.
Warum und was haben Sie studiert?
Jetzt wird es kompliziert. Ich habe zwei Berufsausbildungen und ich habe zwei Studienabschlüsse. Und der Erststudienabschluss ist Sozialpädagoge mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik und Sozialmanagement. Also da kann man Einrichtungen leiten, Jugendclubs, Altersheime. Und dann habe ich jetzt nochmal ein Studium drangehangen. Da geht es um politische Interessenvertretung auf europäischer Ebene und auf Bundesebene.
Welchen Bezug haben Sie zu Winzeller?
Sehr eng. Erstens, weil mein Sohn die Hälfte der Zeit bei seiner Mama hier lebt und die andere Hälfte bei mir. Und weil ich in Winzeller wirklich viele Jahre meine Jugend verbracht habe. Und in Winzeler gab es, da wo jetzt die Triesnitz-Schule ist, einen Jugendclub. Und in dem habe ich unter anderem sehr viele Jahre als DJ gearbeitet.
Warum wollten Sie DJ werden?
Also ursprünglich wollte ich DJ werden, als ich, glaube ich, 11 oder 12 Jahre alt war, weil wir in unserer Schule zwar ein paar Jungs hatten, die haben Musik aufgelegt zum Tanzen. Dann habe ich gedacht, Mensch, die spielen ja eigentlich immer nur dasselbe, da gibt es noch so viel schöne andere Musik. Wie wäre es mit einem Alternativangebot? Also mit, das habe ich mit einem guten Freund damals gemacht und wir haben dann angefangen für unsere Schule als Schul-DJ und haben dann mehr und mehr Anfragen von anderen bekommen und irgendwann ist mir aber aufgefallen, ich mache das einerseits wegen der Musik, damit die Leute tanzen, aber noch mehr mache ich es eigentlich, weil die wichtigste Säule meines inneren Ausgleichs, meines Seelenfriedens ist Musik. Und ich höre auch immer Musik. Ich höre wirklich immer Musik. Das nervt zwar andere Leute, wenn ich dann so ein bisschen, aber ich höre immer Musik.
Welche Musik?
Soul, Funk, Disco, Jazz, Balearic House, dann eine Musikrichtung, die nennt sich Yacht Rock. Die ist so 70er Jahre Entspannungsrock-Pop. Und zusammenfassend würde ich sagen, alles, was irgendwie einen Groove hat. Und wenn ihr mal ein Lied suchen möchtet, was es vielleicht auf zusammenbringt, das ist aufgenommen auf den Bahamas. Und ich glaube, man hört es auch, das ist Musik von Grace Jones. Da könnte man nehmen Walking in the Rain.
The conclusion, night is right, it's tight. Walking, walking in the rain.
Wie war die DJ-Szene in der 90er?
Oh, die war von großen Veränderungen geprägt. Einerseits, weil vorher hatten wir Tonbandkassetten. Und dann kamen CDs. Ich weiß nicht, ob ihr noch CDs kennt. Das sind so runde Scheiben gewesen. Da hatte man in sehr guter Qualität plötzlich Musik. Und die waren auch teuer. Vorher haben wir die Musik vom Radio aufgenommen und versucht, das irgendwie gut zu mischen. Und mit den CDs hatten wir andere Möglichkeiten. Und die musste man aber halt auch kaufen. So, das war das eine. Und dann gab es die einen DJs, die haben einen Titel nach dem anderen gespielt und haben geguckt, dass sie sich dem Publikum auf das Publikum einstellen und dann gab es schon die anderen, die sozusagen ihrer künstlerischen Vision musikalisch gefolgt sind und angefangen haben, sich weniger aufs Publikum einzulassen und mehr ihre musikalische Idee umzusetzen. Also sowas, was man, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt eine Casablanca oder so auflegt. Das gab es also so zwei Wege und beide haben ganz gut funktioniert. Dann war es aber so, dass die künstlerischen DJs irgendwann so ein bisschen die Nase gerümpft haben über DJs wie mich. Viel später habe ich begriffen, ich habe den viel schwierigeren Job, weil ich muss gucken, dass die Leute tanzen und die anderen haben einfach ihre Mucke aufgelegt. War trotzdem natürlich gut, was die gemacht haben. Aber es war, da sind die Leute gezielt hingegangen, um genau diese Mucke zu erleben. Die konnten eigentlich relativ frei aufspielen und ich musste jeden Abend gucken, wer ist heute da und was spiele ich, damit die auf die Tanzfläche gehen.
Was war noch anders in den 90er?
Oh, eine ganze Menge. Es war eine Riesenveränderung. Es hat bei vielen Leuten also bei Menschen wie mir, die sehr dankbar waren für die Veränderung, hat es zu Aufbruch und neue Möglichkeiten geführt. Man konnte eine neue Berufsausbildung machen, man konnte endlich reisen. Man musste gucken, dass man finanziell irgendwie Sicherheit schafft. Und für andere war es eine Riesenveränderung. Und die haben sich da, glaube ich, eher ein bisschen zurückgezogen, vielleicht auch bedroht gefühlt und haben sich Sorgen gemacht, wie sie die Zeit überstehen. Also für viele war das so eine harte Veränderung von dieser sozialistischen Diktatur hin zu der Freiheit des Kapitalismus. Das, also für Menschen, die ein bisschen älter waren, war es, glaube ich, ein harter Umstieg.
Wie kommen also andere Themen, zum Beispiel NSO? War es gefährlich, rauszugehen?
Für dich? War es in den 90er Jahren gefährlich, rauszugehen? Gibt es zwei Antworten drauf. Die eine lautete, ja, man hat es aber zum Teil nicht so mitbekommen. Und die andere lautete, nein, wenn man bestimmte Themen ignoriert hat und wusste, in welchen Straßenzügen oder Gegenden man nicht unterwegs ist. Ich fange mal mit einem krassen Beispiel an. Bevor es diesen Jugendclub Hugo ja gab, gab es einen Vorgängerclub, der hieß so ähnlich. In dem habe ich mal ein Wochenende als DJ aufgelegt, weil der damalige Leiter gewusst hat, ich mache das jedes Wochenende an einem anderen Ort und hatte mich dann mal eingeladen, hierher zu kommen. Hier war das Publikum sehr jung und hatte den Hang, auch zumindest den Ruf, relativ rechts zu sein. Stimmung war so okay und mittendrin in der Veranstaltung kommt eine Gruppe mit Baseballschlägern rein, schlägt jemand auf der Tanzfläche zusammen. Dann wird der rausgetragen an Arm und Bein. Das habe ich vorher nie erlebt, habe ich danach nie wieder erlebt. Ich dachte, meine Fresse, was ist denn jetzt los? Muss ich mir jetzt Sorgen machen um mich und meine Technik? Und dann kommt einer aus dieser Schlägertruppe auf mich zu und ich denke, jetzt ist es passiert. Wer weiß, was der jetzt will? Und fragt sehr höflich, Herr DJ, darf ich mir ein Lied wünschen? Also ich war nicht bedroht in dem Augenblick, habe ich da mitbekommen, aber die Art und Weise, wie das in dem Club ging, es war nicht gut.
Eine Frage noch von mir. Haben Sie danach, also bei diesem Erlebnis, die Polizei informiert oder gab es Leute, die das informiert haben?
Also die Polizei in den 90ern, vor allen Dingen in den 90ern, hätte ich nicht informiert, außer im absoluten Notfall. Aus folgendem Grund, das war ja bis auf wenige Menschen genau die Polizei, die vorher diese sozialistische Diktatur gestützt hat. Ich habe dann, also mein Vertrauen in die, genau dieselben Leute, die vorher bedingungslos jeden Mist umgesetzt haben, die Staatssicherheit und die SED von ihnen gewünscht haben. Also so ein großes Vertrauen hatte ich da nicht, dass die so über Nacht anders werden. Und ich glaube auch nicht, dass die das gemacht hätten, außer man hätte sie irgendwie sehr stark drum gebeten oder motiviert. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Polizei selber in so einer Findungsphase war, von dem einem System sich aufs Neue umstellen musste und dann im Zweifelsfall lieber nichts gemacht hat. Und gerade diese NSU-Geschichte, also diese drei Nazi-Terroristen, die ja auch Bomben gebastelt haben, ist nach meiner Überzeugung, wusste die Polizei, dass die Bomben gebastelt haben und hat es nicht nur geduldet, hat ihnen auch noch den Tipp gegeben, Achtung, es kommt eine Durchsuchung, bringt euch mal in Sicherheit. Das war, nicht jeder Polizist war so, aber das Vertrauen, glaube ich, von Leuten wie mir in diese Polizei, das war nicht hoch.
Also was haben Sie mitbekommen von den Uwes und Beate?
Also zu dem Zeitpunkt, wo die aktiv waren, auch in dem Club, der hier mal stand, in Winsala, interessanterweise relativ wenig. Was man ganz offen sehen konnte, waren, dass Neonazis und Menschen, die mit neonazistischen Symbolen durch die Stadt gelaufen sind, ganz offensichtlich waren. Also nicht so wie heute, wo man mal vielleicht von einem Fitness so ein Tattoo, war ganz klar, dieser Szene zuzuordnen, fand ich schon schräg, dass man das so offen zeigt. Also die typischen Jacken, die typischen Stiefel, die typischen kurzgeschorenen Haare und die vorhandene Bereitschaft jederzeit irgendwie, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die gewalttätig immer geworden werden, aber die Bereitschaft mit dem Auftreten, Angst und Schrecken anderen Leuten einzulösen, die anders denken, die anders aussehen, die war ganz offensichtlich. Und irgendwann hat man es vielleicht so gemacht, ich bin danach auch viel in der Welt unterwegs gewesen, es gibt Stadtteile in London, Liverpool und New York, da würde ich nachts nicht unterwegs sein und die Vorsichtsmaßnahmen musste man dann auch Anfang der 90er Jahre einfach einhalten, sonst wer weiß, wie der Abend geendet wäre.
Sie wissen ja, dass Enver Şimşit der erste Ermordete von NSO war. Wie finden Sie, dass der Platz in Winsala so heißt?
Ich finde es gut. Ich fand auch gut, dass es mit einer Veranstaltung begleitet wurde, als der Platz so eingeweiht wurde. Und also wenn man sich mal anguckt, was die NSU-Terroristen da, was für einen unglaublichen Schaden die anderen Leuten zugefügt haben, ist es, glaube ich, schon das Mindeste, was man tun kann. Ich glaube, Jena müsste da mehr machen. Und so, ich bin ja in Jena groß geworden, ne? Und in der ersten Schule, in der ich gewesen bin, das war die Emil-Wirk-Schule in Lobeder West, da hatte ich eine Hortnerin, die war wirklich extrem unfreundlich und sehr unhöflich. Die hieß mit dem Nachnamen Bönhardt und war die Mutter von dem anderen. Ja. Und das hast du auch gesagt, passt irgendwie ins Bild.
Das war sehr interessant. Vielen Dank für das Interview. So, Ahmad, was nimmst du mit nach einer Woche mit dem Thema NSO? Und was bleibt dir in Erinnerung?
Der Film Die Täter bleibt mir in Erinnerung. Es war sehr interessant, wie die Neonazis sich radikalisiert haben. Was bleibt dir in Erinnerung?
Mir bleibt in Erinnerung, dass wir mit Herr Boschmann gesprochen haben.
Hallo, ich heiße Gabi.
Hallo, hier ist Finn.
Hallo, ich heiße Arthur.
Und wir kommen von der Galileo-Schule. Heute sprechen wir mit Jens Löbel, weil wir eine Projektwoche über den NSU haben.
Der NSU war eine rechtsextreme Terrorgruppe in Deutschland, die für mehrere Morde und Banküberfälle verantwortlich war.
Wir haben heute ein paar Fragen für ihn vorbereitet, weil er zu der Zeit in Jena erlebt hat.
Ja, mein Name ist Jens Löbel. Ich bin 1973 geboren. Wenn Adam Ries nicht gelogen hat, bin ich jetzt 52 und habe dann 1989 meine Lehre begonnen als Koch und bin dann 1993 dann für 4 Jahre ins Sauerland gegangen, um dort zu arbeiten. Und bin dann Anfang 96 wieder zurückgekommen. So, das erstmal so zu meiner kurzen Vita.
Wie kam es dazu, dass Sie Punker wurden?
Also es ist eigentlich eine kurze Geschichte. Ich habe 1989 meine Lehre begonnen als Koch hier in Jena und bin dann in eine Punkergruppe reingekommen. Also ich hatte bei mir in der Klasse einen, der war Punk, so richtig, wie man sich das vorstellen kann, mit Iro und allem drum und dran. Und der hatte mich einfach mal immer mitgeschleppt. Und 1989 waren ja die Demonstrationen gegen die DDR-Regierung. Und da sind wir als eigene Gruppe so ein bisschen mitmarschiert, ein Haufen Punks. Da sind welche mit schwarz-roten Fahnen rumgerannt, was mir zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts sagte. Und bin dann eigentlich immer tiefer in diese Gruppe reingegangen. Ich war kein typischer Punk mit Iro oder so. Man hatte zwar eine andere Haare, aber war jetzt kein Punk mit Iro, weil, wie gesagt, ich habe im Gastgewerbe gearbeitet, habe dann anderen auch mit Gästen gearbeitet und das wäre nicht gut angekommen. Aber Punk ist eigentlich eine Einstellungssache. Ja, hatte, wie gesagt, auch eine eigene Wohnung hier, die ich in Winzerla hatte. Und aber trotzdem bin ich in Jena Ost, gab es damals in der Karl-Liebknecht-Straße ein besetztes Haus und habe dort eigentlich dann mit den ganzen Punks und Autonomen, die dort gewohnt haben, die das Haus besetzt haben, eigentlich rumgehangen. Das war so meine Zeit. Ich würde sogar ganz frech behaupten, wobei, weiß ich nicht, ich glaube, wenn ich dann irgendwie von Nazis oder von angesprochen wäre und wäre in die Gemeinschaft aufgenommen worden, ich war ja damals 16, das darf man ja nicht vergessen. Also jetzt nicht sagen, dass man politisch gefestigt ist. Ne? Weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt war es wirklich so, dass ich dort bei den Punks gut aufgenommen wurde und mir das gefallen hat und mich dann eigentlich auch dort in dieser Zeit politisiert habe.
Dann haben wir noch ein paar Fragen zu dem NSU-Trio. Und zwar, haben Sie das persönlich gekannt?
Jein, ja. Also persönlich gekannt. Man kannte die Personen, man kannte die Gesichter. Ich habe ja gesagt, ich wohne seit 1973 hier in Winzerla. Und man hatte sich natürlich auch mit den Kids, die in die Goethe-Schule gegangen sind, angefreundet, beziehungsweise hatte Klicken gebildet. Wir sind ja mit dem Fahrrad durch Winzerland. Also wir waren Kinder. Ne? Also das heißt wirklich, wir waren zu dem Zeitpunkt war ich glaube 13, 14, wo dann Mädchen auf einmal interessant wurden und nicht bi waren, sondern wo dann auch die ersten Augen auf die Mädels geworfen worden sind oder so. Und da war zum Beispiel auch Beate Zschäpe mit bei uns in der Clique ab und zu mal. Auch da war von Politik und von dieser Ausrichtung nichts zu spüren, gar nichts. Da hatten wir ganz andere Themen drauf, die dann für uns so richtig waren, die erste Zigarette und was weiß ich nicht alles. Und später, ja klar, hat man dann die Gesichter gekannt, weil die ja zum Beispiel, als ich dann öfters mal nach Hause gefahren bin, Straßenbahn damals noch, musste ich ja auch immer am Hugo vorbei, beziehungsweise später dann bin ich explizit, habe ich geguckt, ist dort was los und bin ich dann außenrum gelaufen, um nicht dort in die Fänge zu kommen. Man kannte schon die Gesichter, ja, das ist so, das waren halt stadtbekannte Gesichter.
Hatten Sie damals Angst, als die dann angefangen haben mit ihren Anschlägen und so?
Naja, die Anschläge hat man ja, das wusste eigentlich ja keiner großartig, dass diese Anschläge und diese Morde, die der NSU verübt hat, ja von den dreien kamen. Also das ist ja erst später aufgetaucht. Ne? Viel schlimmer fand ich ja wirklich diese Baseballschlägerjahre, die wir Anfang der 90er oder in den 90er Jahren hatten, Anfang der 90er Jahre hatten, wo dann alles, was irgendwie links aussah, Punk und nicht, ich sage aus ihrer Sicht normal deutsch-arisch, ja, unter Gewalt gelitten hat. Ja, man hatte da Angst, aber weniger, wie gesagt, dem NSU ist ja später erst gekommen, beziehungsweise diese Morde. Ne? Was ich viel krasser eigentlich finde, ist, dass man sich nur auf diese drei Personen fokussiert hat. Der NSU hat ganz andere Unterstützungskreise, Unterstützerkreise noch gehabt. Und das hätte viel intensiver aufgearbeitet werden müssen. Aber wie gesagt, ganz, ganz schlimm. Und diese Radikalisierung war halt in diesen 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, gerade das Jahr 1990 war in der ehemaligen DDR oder damals noch DDR bis 3. Oktober eine Anarchie. Also da gab es keine Institutionen, die sich da durchsetzen konnten und durchsetzen wollten. Die Polizei, die DDR-Polizei hat sich zurückgezogen, hat sich nicht getraut, irgendwelche Kompetenzen da durchzustreiten. Man ist teilweise nicht eingeschritten. Das ist schon ganz heftig gewesen zu der Zeitpunkt. Aber das hat alles nichts mit dem NSU zu tun, sondern der hat sich daraus dann auf der Nazi-Seite entwickelt. Und ja, man hätte intensiver draufschauen müssen, ne? Man sieht das ja ganz extrem, das hat jetzt nichts mit Jena zu tun. Man kann sich das ja anschauen, was in Rostock-Lichtenhagen passiert ist, wo das Sonnenblumenhaus tagelang angegriffen worden ist von Nazis. Und da ist keine Polizei eingeschritten, tagelang nicht. Und das Schlimme war ja, und das muss man sich ja auch vergegenwärtigen, dass der Mob, der ja teilweise auch von, ich sage jetzt mal, westdeutschen Nazis gepusht worden ist, von der Bevölkerung von Rostock noch unterstützt worden ist. Also wo man nicht sagt, das sind Menschen, die jetzt Faschisten sind oder Nazis sind, ne, die man jetzt anhand der Kleidung oder wie auch, sondern aus der breiten Bevölkerung sind die unterstützt worden, haben Beifall bekommen. So, und da hat der Staat und die auch die Zivilgesellschaft an dieser Stelle versagt. Und ich glaube, wenn wir schon Anfang der 90er Jahre intensiver sich damit auseinandergesetzt hätten, wäre der NSU beziehungsweise, hätten die nie diese Morde begehen dürfen und können, weil man das vorher gesehen hat. Man hat ja gesehen, was in Jena passiert ist. Bombenattrappen, dann wirklich Überfälle, wo die ja mit beteiligt waren. Also ich kann mich an Überfälle an der JG erinnern, wo wirklich du teilweise Angst hattest, wenn du dort warst. Ich kann mich an einen Überfall erinnern, aufs Casablanca im Villengang 1, da ist jetzt ein Pflegeheim oder ein Altenheim. Ganz heftig, was da passiert ist in den 90er Jahren. Und ich kann mich auch erinnern, als Freunde von mir, die mich abholen wollten auf Arbeit, durch die Straßen von Jena mit Baseballschlägern und mit Pistolen gejagt worden sind. Das war damals wirklich in der 90er Jahre eine Zeit, da musstest du um dein Leben fürchten. Und rückblickend muss man sagen, dass uns nichts passiert ist, ist ein Wunder. Ne?
Hatten Sie Kontakt zu anderen Neonazis? Und wenn ja, wie sah dieser aus?
Gute Frage. Kontakt, definiere Kontakt. Ich sage mal so, wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, wir hatten ja bei uns in der Berufsschulklasse, sind wir ja, ich bin also wie gesagt 1990, 89, 90 bin ich politisiert worden. So, also das heißt, da habe ich mich das erste Mal mit Politik auseinandergesetzt. Weil du darfst jetzt, musst jetzt mal zurückdenken, bei uns war in der Schule jahrelang Antifaschismus verordnet. So, du, das ist das Nonplusultra. Und wenn du etwas dagegen gesagt hast, unter anderem weiß ich auch noch, dass mal jemand nach den Gräueltaten von Stalin gefragt hat, der durfte dann am nächsten Tag gleich mal beim Direktor antanzen und hat einen heftigen Einlauf bekommen. Also man durfte bestimmte Sachen nicht hinterfragen. So, damit hast du dich abgefunden. Und dann gab es auf einmal 1990 eine Offenheit, wo jeder machen konnte, was er wollte, wo keiner irgendwo Einhalt geboten hat. Und ja, bei uns gab es in der Klasse auch Nazis. Und das spielt auch eine große Rolle, weil ich bei mir in der Klasse jemanden hatte, der erzählt hätte oder hat in seiner Community, würde man ja heutzutage sagen, dass ich angeblich mit irgendwelchen Punks so einen Nazi-Club aufmischen wollte. Jetzt muss man wissen, 1990 gab es noch keine Kopierer. Na, sondern man hat wirklich, damals haben die mit Verhandlungsbildern haben die Jagd auf einen gemacht. Da gab es unter anderem dann drei Personen, die mich vor meiner Wohnung in Jena-Winzerla und in der Steenbeckstraße erwischt haben und ganz massiv zusammengeschlagen haben. Also ging dann wirklich so weit, dass ich mehrere Tage in der Klinik lag und Schwein gehabt habe, dass ich diesen Überfall überlebt habe. Das war auf dem Spielplatz und auf dem Spielplatz in der Steenbeckstraße ist auch eine Tischtennisplatte. Und die Tischtennisplatten haben ja in der Mitte diese Metallnetze, also die, wo, ne? So, und da haben sie dann wirklich mein Genick auf dieses Metallgitter gelegt und mit den Springerstiefeln auf die Stirn geschlagen, getreten. Also ich hätte, wenn es dumm ausgehen könnte, mir das Genick brechen können. Also so war die Gewalt. Dann gab es ja dieses berühmte Bordsteinkantenbeißen, wo sie mich dann auf die Bordsteinkante geschliffen haben, weil ich war eigentlich nicht mehr fähig, irgendwas zu machen. Was ich einzig nur mitbekommen habe, dass eine ältere Frau aus dem Nachbareingang runtergeschrien hat, dass sie die Polizei gerufen hat und die Polizei kommt und man der älteren Frau auch gedroht hat, die Wohnung abzufackeln, von unten hochgeschrien hat, ich komme hoch, wir verwüsten dir die Wohnung als Maul. Also so, also die hatten vor nichts Respekt. Und ich weiß eigentlich im Endeffekt aus dieser ganzen Sache nur, dass ich bei meinen Eltern, die ja hunderte Meter weiter gewohnt haben, erst wieder, meine Erinnerung greift dort erst wieder ein. Die haben dann auch die Polizei, die ist dann wohl zu meinen Eltern gekommen, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt wieder rückblickend, Anarchie. Die Polizei hat eigentlich keine Durchgreifungsmacht gehabt, aber die haben mich dann mitgenommen und haben gefragt, ob ich mich in der Lage fühle, die Täter zu identifizieren. Und jetzt bin ich da, man kannte ja die Gesichter. Ne? Und wir hatten eigentlich die Suche schon aufgegeben. Und haben sie dann unten an der Triesnitz-Schule in Richtung Ringwiese unten, da haben wir sie dann gefunden und sind dann alle drei mitgenommen worden auf das Polizeirevier und gab dann auch später eine Verurteilung wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und die sind dann verurteilt worden zu 1000 D-Mark Schmerzensgeld. Von dem Geld habe ich aber nie was gesehen. So. Also ja, man kannte sich, man kannte die Gesichter, die dann in Jena aktiv waren, die ja auch heute noch bekannt sind, na, die sich zwar zum Teil zurückgezogen haben, nicht mehr so offen sind, aber man kennt ja die Gesichter. Und wenn man bei Facebook die Namen kennt, die ja dann auch noch mit offenen Namen agieren, haben die von ihrer Ideologie in keiner Weise Abstand genommen. So. Und sind meines Erachtens heute auch immer noch brandgefährlich.
Waren Sie mal im Winzerclub?
Also im Winzerclub an sich bin ich selber nie gewesen, ne? Wie gesagt, sondern ich bin, wenn ich dort vorbei bin, habe ich geguckt, ist was los, ja oder nein, ne? Dann konnte ich dran vorbei, ansonsten habe ich auch große Umwege gelaufen, um nicht den Leuten dann irgendwie in die Fänge zu kommen, weil du hattest ja wirklich regelmäßig Angst, du hast wirklich, wenn du irgendwie anders aussahst, regelmäßig immer rechts, links geguckt, ist irgendwo was, kommt irgendwo was, musst du vor dich vor irgendwas in Acht nehmen und von der Sache her, nee.
Welche Parallelen sehen Sie zwischen der Zeit von damals und heute?
Ja, die Zeiten, die wir heute haben, erinnern mich eigentlich ja schon an die der 90er Jahre. Wenn du siehst, wie mittlerweile Menschen erschossen werden aus Ausländerhass, ne, wo Politiker erschossen werden, weil sie eine andere Meinung haben, erinnert mich das ganz stark an die 90er Jahre. Und mir fehlt so ein bisschen der Aufschrei der Zivilbevölkerung, sich gegen diesen aktuellen Trend zu stellen. Und ich erinnere mich an die 90er Jahre, als es in Jena von führenden Nazis das Fest der Völker gab. Das war ein nationalistisches, rechtsradikales Musikfestival. Da hat es die Jenaer Bevölkerung geschafft, mit Plakaten tagelang am Seidelparkplatz zum Beispiel, sollte das stattfinden, das Konzert zu sagen, es gibt es nicht mehr. Es findet nicht mehr statt. Ich kann mich erinnern, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber das letzte Aufbäumen war dann in Pößneck, wo es dann, glaube ich, zum letzten Mal stattfinden sollte, wo wir dann einfach auch wirklich tausende Menschen dann blockiert haben und das Konzert nicht stattgefunden hat. Das fehlt mir heutzutage so ein bisschen. Man nimmt das stillschweigend hin und es ist so, das darf aber so nicht sein. Und deswegen fordere ich eigentlich die Zivilgesellschaft auf, denkt zurück, was passiert ist, lass es nie wieder sein, nie wieder ist jetzt.
Kommen wir nun zur letzten Frage. Es war ja sehr viel negativ in der Zeit damals mit Gewalt und so. Gab es für Sie etwas Positives in der Zeit?
Es gab vieles Positive. Die Gewalt, die unter Jugendlichen oder unter diesen politischen Extremen, sag ich jetzt mal, war natürlich komplett bescheuert, blöd. Also das muss man so sagen, weil du wirklich teilweise um dein Leben gefürchtet hast. Ich fand, und das da denke ich eigentlich auch immer mit einem Lächeln zurück, eigentlich auch eine schöne Sache, was ich auch schon mehrfach erwähnt habe, dass wir 1990 eine Zeit der Anarchie hatten. Dass wir uns frei entfalten konnten, dass wir eigentlich Projekte umsetzen konnten, die heutzutage unmöglich sind. Also ich sage jetzt mal, alleine das besetzte Haus in Jena Ost. So, da gab es dann später, als dann die Politik und der Staat dann wieder, ich sag mal, fähig geworden sind, sich durchzusetzen. Aber bis zu in den 90er Jahren oder 89, 90, da gab es keine Räumung, da gab es keine Polizeiaufläufe, um das besetzte Haus zu räumen, weil das war halt Anarchie. Wir konnten das machen. Ja? Wir konnten uns da frei entfalten. Was ich gut fand, und das hat eigentlich nichts mit Politik zu tun, beziehungsweise mit Politik zu tun, das war dann auch wirklich ein Traum von mir, dass auf einmal plötzlich die Grenzen offen waren. Und das ist, ich glaube, wenn das heute Menschen sagen, die vergessen das, wie das damals zu DDR-Zeiten war, dass du eigentlich nur nach Tschechien fahren konntest, vielleicht auch noch nach Ungarn runter und alles andere war ja zu. Und dass du auf einmal eine Möglichkeit hattest, dich frei zu entfalten. Das, ich glaube, für mich in den 90er Jahren nochmal was Großes gewesen. Und jetzt kann ich vielleicht das auch als Abschluss nehmen. Das größte Plus für mich ist eigentlich nach der Wende gewesen, dass ich meine jetzige Ehefrau kennengelernt habe. Weil wäre die Wende nicht gewesen, die 90er Jahre nicht gewesen, wäre vielleicht auch diese Gewalt hier in Jena nicht gewesen, wäre ich nie weggegangen. Ne, und hätte meine Frau kennengelernt. Also das war für mich jetzt nochmal so ein positiver, krönender Abschluss gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir heute die Zeit angucke und sehe, müssen wir noch ganz, ganz viel aufarbeiten und dürfen auf diesem rechten Auge nicht blind sein, sondern es braucht nochmal eine tiefe Auswertung, um auch für die Zukunft eine offene, friedvolle Gesellschaft zu haben.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Schulprojekt. Jetzt wird euch Finn noch ein paar Fakten über das NSU-Trio nach den 90er Jahren erzählen.
Nachdem das Haupttrio 1989 untergetaucht ist, weil in der Garage von Beate Zschäpe ein Kilogramm TNT und eine Rohrbombe gefunden wurden, sind sie 2000 wieder aktiv geworden und haben einen türkischen Floristen Enver Şimşek und 9 weitere Menschen getötet. Diese Morde sind bis dahin ungeklärt gewesen und haben sie sich mit Banküberfällen finanziert. 2011 in Eisenach wurden sie dann erwischt und daraufhin haben sich Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos erschossen und Beate Zschäpe hat in Zwickau die Wohnung, in der sie bis dahin untergetaucht sind, in die Luft gesprengt und Videos online gestellt, die die Morde beweisen und sitzt deswegen lebenslänglich im Knast ein. Das war's mit unserem Podcast. Einen schönen restlichen Tag Ihnen noch. Tschüss.